Herzlich willkommen zur 14. Folge und auch gleichzeitig zur ersten im neuen Jahr, nämlich 2023. Also ein etwas verspätetes, frohes neues Jahr an dieser Stelle. Ich hatte mir erlaubt, nach Weihnachten ein paar Tage wegzufahren nach Italien. Und du kennst es vielleicht, im Januar ist dann immer so viel los. Ja, alle Leute haben sich so viel wieder vorgenommen fürs neue Jahr, dass dann die Dinge so drunter und drüber gehen. Ich hatte mir sogar schon überlegt, eine Folge genau über das zu machen, nämlich wie schaffe ich es mir, sinnvolle Dinge, die ich auch durchhalte, vorzunehmen. Aber ich bin dann doch wieder zurück zu meinem alten Thema. Ja, ich möchte mich heute mit einem sehr praktischen Thema, eigentlich mit einem sehr modernen Thema beschäftigen. Ich möchte es mal nennen The Power of Yin. Wir haben ja seit ein paar Jahren die Yin-Yoga-Bewegung, schon seit einigen. Und ich möchte mal so ein klein bisschen beleuchten, dass das Yin eigentlich Teil des großen Hatha-Yoga-Systems ist und gleichzeitig trotzdem auch aufzeigen, welche Vorzüge dieser yingige Aspekt der Hatha-Yoga-Praxis hat und welche, möchte man sagen, welche Varianten es da gibt. Und vielleicht kannst du das danach ein klein bisschen besser einordnen und auch die Yin-Praxis besser einordnen. Ja, ich hoffe, du bleibst dabei, hast ein bisschen Spaß. Und dann lass uns gerne starten. Ich selbst hatte meine erste Yin-Praxis vor weitaus mehr als 10 Jahren, aber ich kann gar nicht genau greifen, wann. Ich weiß nur, dass mich diese Yin-Praxis auf einer Ebene angesprochen hat, die ich eigentlich so nur von der Meditationspraxis kannte. Und das war mir total neu, weil natürlich hat Yoga auch gerade in der Bewegung einen sehr, sehr meditativen Aspekt. Aber so extrem lange in Positionen zu bleiben und gleichzeitig in ihnen eigentlich nichts zu tun, das entspricht ja so aus der Meditationspraxis heraus eher ja, der Praxis des Vipassana, also der Meditationsform, in der wir quasi lernen, es, ich sag's mal, plump mit den Dingen auszuhalten, mit den Dingen zu sein, um sozusagen den Raum zwischen dem Reiz, der stattfindet, und unserer eigenen Reaktion ein bisschen weiter aufzumachen. Das habe ich beim Yin-Yoga genauso empfunden. Und wenn wir uns diesen Begriff Yin anschauen, dann kommt er ja eigentlich erstmal aus der TCM, aus der traditionell chinesischen Medizin und gar nicht aus dem Yoga. Das haben wir dem amerikanischen Yogamarkt zu verdanken, der diesen Namen sozusagen so extrahiert hat. So zumindest die Geschichte, die ich kenne. Ich glaube, grundlegend, wenn man sich so die Entwicklung des modernen Yoga hier im Westen anschaut, dass es so eine Tendenz gab in den 60er, 70er Jahren, als Yoga eine sehr, sehr untergeordnete Rolle hier spielte, war ja das klassische Hatha-Yoga, was auch immer das sein mag. Also es ist ja eigentlich der Überbegriff für die ganzen körperlichen oder den Körper einbindenden Stile, war dieser traditionelle Hatha-Yoga-Stil, Iyengar, Shivananda etc., hier in Europa eigentlich der vorherrschende. Und dann kam ja so, ich sag mal, Mitte, Ende der 90er langsam so diese Power-Yoga, Vinyasa-Yoga, Flow, dynamisches Yoga. Darüber habe ich mal einen Podcast gemacht. So nach USA und von USA nach Deutschland. Und wenn ich mich so zurückerinnere, wie das damals war, dann habe ich so das Bild vor Augen, dass alles, was damals getan und propagiert wurde, was gerne getan wurde, was in den Zeitschriften erschien, unglaublich körperlich war. Unglaublich anstrengend und anspruchsvoll. Vielleicht noch gar nicht technisch gesehen, aber von der Kraft. Und ich glaube, das war damals einfach eine sehr, sehr willkommene Erweiterung des bestehenden Systems aus, ich möchte mal sagen, Aerobic-Klassen und Konsorten. Zumindest in dieser Fitnesswelt. Natürlich nicht für ernsthaft Yoga-Betreibende. Das auf keinen Fall. Und darin hat das System ja auch später Einzug gehalten und wurde damit ja so ein bisschen auch großmarkt-salonfähig. Hat sich der breiten Masse öffnen können. Aber ein entscheidender Aspekt war sicherlich erstmal, dass auch in diesem Power-Yoga, diesem Vinyasa-Yoga, ich sag mal, ein gewisses Maß an Ruhe, an Introspektion und an Körperachtsamkeit ja steckt. Es ist ja durchaus eine Praxis, die ohne ein gutes Maß an Körperachtsamkeit gar nicht funktioniert. Also wenn man sich halbwegs gescheit ausrichten möchte, mit dem Atem arbeiten möchte, dann ist man schon sehr in sich und man ist schon sehr im Augenblick und im Moment. So wie ich das sehe, retrospektiv würde ich aber sagen, da war zu viel Yang-Aspekt drin, da war zu viel Kraft drin, da waren zu viel Armbalance und noch was und noch was und noch was. Und dann gab es mal eine Untersuchung in den USA, dass die Stunden stärker frequentiert werden von Leuten, so rein empirisch gesehen, die ein längeres Shavasana, also eine längere Endentspannung haben. Ob die Studie jetzt hundertprozentig so stimmt, das weiß ich nicht, aber die gab es mal. Ich kann sie auch nicht zitieren, ich habe sie nur im Kopf. Das deckt sich aber gleichzeitig mit meiner Erfahrung. Ich hatte auch als Lehrer immer wieder Phasen, wo ich mal mehr, mal weniger gemacht habe. Und ich habe immer wieder so subjektiv die Erfahrung gemacht, dass die Stunden, denen ich mal mehr Ruhe gebe, also bewusst noch mehr Ruhe als sonst, dass die eigentlich noch angenehmer angenommen werden, auf noch mehr Resonanz treffen bei den Leuten. Vielleicht nicht bei allen, aber doch beim Gros der Menschen. Und ich glaube, dass das auf dem amerikanischen Sektor, auf dem amerikanischen Markt sehr ähnlich war. Und ich glaube, da der Westen ja immer so ein bisschen dazu neigt, Dinge gern zu extrahieren, in eine Pillenform zu packen, hat man dann kurzerhand quasi die Ruhe der Stunde extrahiert zu einem eigenständigen System. Und da es im Yoga, in der Yogasprache für die Idee von Yin eigentlich nur das Apana Vayu gibt, also Vayu bedeutet Wind, das sind Prana-Winde, also quasi die Art und Weise, auf die Energien wirken und arbeiten, die sind dann unterteilt. Und dann haben wir das Yang und Yin in Prana Vayu und Apana Vayu. Und Prana Vayu oder Apana Vayu Yoga hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Und ich glaube, so ist auch dieses Wort Yin entstanden. Zumal diese beiden Pole, Yang und Yin, aus der TCM kommend, natürlich genau für das stehen, wofür sie im Yoga eigentlich auch stehen. Die kommen aus der medizinischen Sicht aus China und sie stehen für die Regulation. Also für beide Pole, über die und um die herum sich unser Körper immer wieder reguliert. Es gibt also in der Natur nicht an und aus, wir sind nicht digital, sondern bewegen uns immer um eine Mittellinie herum. Mal auf, mal ab, mal auf, mal ab. Und damit ist eigentlich das Yang im Yin und das Yin im Yang auch immer schon wieder enthalten. Also wenn wir zu stark im Yang sind, merken wir das Defizit im Yin, gehen ins Yin, sind unter Umständen irgendwann zu weit im Yin und merken dann wieder, na, ein bisschen Yang braucht es auch. Ich übertrage das mal auf den Körper. Ich möchte es mal übersetzen mit sympathischem System und parasympathischem System. Wir brauchen beides. Also wer glaubt, nur Parasympathikus wäre gut, der hat geirrt, dann wären wir nämlich nicht überlebensfähig. Wir brauchen also auch ein gesundes Maß an Mindeststress, so kann man das mal sagen. Wir brauchen aber natürlich auch immer wieder den Wechsel in Erholungs- und Ruhezyklen, die auch tief genug sind. Das ist ja so ein Problem des Westens, dass wir einfach häufig nicht mehr tief genug in die Erholung finden und dadurch in so einem dauerhaft leicht erhöhten Grundstresspegel bleiben. So genau an diesem Punkt setzt eigentlich die Strategie des Yin-Yoga an. Wenn man sich das Hatha-Yoga anschaut, wie das früher gedacht war, wenn man sich die alten Schriften mal anschaut, die Shiva-Samhita, die Garanda-Samhita, die Hatha-Yoga-Pradipika, dann sind es alles Schriften, in denen die Positionen eigentlich nur beschrieben werden, wie sie aussehen, was sie machen. Und da ist zum Beispiel in der Hatha Pradipika Paschimottanasana beschrieben. Paschimottanasana ist die klassische sitzende Vorwärtsbeuge. Setzt sich zusammen aus den Worten Paschima, Westen, Uttana, intensiv und Asana, eigentlich Sitz. Die Vorderseite des Körpers ist der Osten, weil wir uns bei Surya Namaskar der aufgehenden Sonne entgegen ausrichten. Das ist die Vorderseite der Osten, Purva, und die Rückseite der Osten, Paschima. Und diese Rückseite des Körpers wird in einer sitzenden Vorwärtsbeuge einfach intensiviert, wir könnten sagen gedehnt. Wenn man sich das mal anschaut, wie eine Dehnung der Körperrückseite aussieht, rein technisch, dann ist das, gerade wenn der Oberkörper aufliegt auf den Beinen, sowohl eine Längung der Beinrückseiten, all dessen, was von den Beinrückseiten über das Becken in den Rücken geht und vom Rücken unten vom Kreuzbein bis hoch zum Kopf, sogar bis zu den Augenbrauen. Und diese Vorwärtsbeuge ist, wenn wir sie uns anschauen, eigentlich rund. Also wenn ich den Westen intensiviere, im klassischen Hatha-Yoga-Sinn, dann ist der Westen rund, also der Rücken ist rund. Ich möchte jetzt auch gar nicht auf runden Rücken eingehen, sobald er kompensiert ist und da ist nicht zu viel Last drauf, ist das anatomisch mehr als perfekt. Und es gibt im Rücken jetzt, in der sogenannten Duramata, Das ist einer der beiden, der drei Hirnhäute, in denen unser Rückenmark und unser Hirn sozusagen steckt, von denen es umhüllt ist, stecken spezielle Fasern, spezielle Rezeptoren, also Nervenplexen, die ganz, ganz stark parasympathisch verschaltet sind. Per se ist mal jede Dehnung im Körper etwas Parasympathisches, also etwas, was die Aktivität des Sympathikus erstmal runterfährt oder zumindest ausbremst, nennt man inhibitorische Fähigkeit. Also das zeigt schon, dass der Sympathikus doch stark dominant ist. Aber diese Fasern sind so stark in ihrer Auswirkung, dass wenn wir den Rücken rund machen und das jetzt ohne muskuläre Kraft tun, die ja wieder ein sympathischer Effekt sind, dass dann wirklich zentralnerval, also oben in unserem Kopf, der Parasympathikus so stark stimuliert wird, dass wirklich unsere Spannung auf allen Ebenen sinkt. Spricht also dafür, dass schon im ursprünglichen Hatha-Yoga die Positionen eigentlich so angelegt waren, wie man fühlen konnte, dass sie auch wirksam werden. Und da steht wirklich, dass Paschimottanasana, die Vorwärtsbeuge, die Mutter und die Königin der Positionen ist. Na, weil es wirklich die Position ist, die, wenn wir sie länger halten, unglaublich viel Ruhe entstehen lässt. Und wir wissen alle, dass wenn im Körper Ruhe entsteht, im Körper Raum entsteht, dann reduziert sich die Atemfrequenz und dann reduziert sich der Strom unserer Chitta-Vrittis, sprich die Gedanken werden ruhiger und wir werden auf allen Ebenen ruhiger. Verwundert also nicht, wenn ich so drauf schaue, dass die Yin-Praxis logischerweise auch diese runden Vorbeugen und ganz natürliche hängenlassende, der Schwerkraft folgende Position propagiert. Wir müssen jetzt auch technisch einsehen, da hängt jetzt außer dem Körpergewicht keine Last dran und wir können ja, um die Last nochmals zu minimieren, Bolster nehmen. Und insofern ist das Yin-Yoga eigentlich die Extraktion, die Intensivierung dieses ohnehin im klassischen Hatha-Yoga-System angelegten Beruhigungseffektes, der uns dann perfekt in Shavasana oder auch vor allem in die Meditation entlässt, weil der Geist einfach ein Grundmaß an Ruhe bereithält. Das heißt also, die Wirkung von Yin, die ist schon ganz schön ordentlich. Ordentlich im Sinne von, da passiert was. So, jetzt sind wir aber so ein bisschen, glaube ich, alle der Meinung, no pain, no gain. Ich weiß, dass wir alle wissen, dass das so nicht ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle so konditioniert wurden und das auch ein Stück weit sind. Wir haben häufig das Gefühl, wenn man nicht genügend in etwas hineingibt, dann passiert auch nichts. Und in allem, was Loslassen, was Dehnung, was Raumgewinn anbelangt, ist das technisch einfach nicht so. Also wenn ich an Kraft, an Stabilität, an Halt gewinnen möchte, zulegen möchte, dann muss ich ein gewisses Maß an Intensität erreichen oder sogar überreichen, damit mein Körper, der ja prinzipiell ein bisschen faul ist und nicht gern adaptiert, weil das heißt ja für ihn Arbeit, damit er sich gezwungen fühlt, genötigt fühlt, sozusagen in diese Adaption zu gehen, Proteinbiosynthese zu betreiben, was auch immer. Im Raumgewinn, in der Dehnung, im Loslassen ist es genau andersrum. Du hast bestimmt schon gemerkt, dass wenn du in eine klassische Position gehst, die du eher dem Bereich, nennen wir es mal Dehnung, zuordnen würdest vom Gefühl, nehmen wir mal eine klassische Stehenvorbeuge oder auch eine liegende oder sitzende Vorwärtsbeuge, dass wenn du mit zu viel Elan da reingehst, sprich mit zu viel Kraftanteil arbeitest, wenn du, ich sag's mal, so wie ich es empfinde, mit dem Kopf mal wieder durch die Wand möchtest und glaubst, mehr ist besser, dann hast du bestimmt schon gemerkt, dass die Struktur, die du eigentlich in den Raum bringen möchtest, die du dehnen und entspannen möchtest, wenn du zu stark dran gehst, mit einer Erhöhung der eigenen Anspannung reagiert. Das nennt man einen Reflexbogen. Das ist ein ganz natürlicher Schutzmechanismus des Körpers. Und wenn man sich mit Dehnung beschäftigt, dann weiß man, dass der ideale Punkt eigentlich der ist, wo man gerade in Berührung mit seinen Grenzen und Begrenzungen kommt, aber noch in der Lage ist, sich physisch und auch mental in diese Begrenztheit hinein entspannen zu können. Das heißt, der Kopf darf kein Drama draus machen, der Atem darf nicht ins Drama geraten und beginnen anzukurbeln oder angekurbelt zu werden dadurch. Und der Muskel muss sich und das Bindegewebssystem eigentlich danach anfühlen, über mehrere Atemzüge langsam zu beginnen, loszulassen. Loslassen muss nicht bedeuten, dass wir zentimeterweise sinken, aber dass die Anspannung sinkt, dass das Gefühl, mit etwas zu sein, weicher, leichter, lockerer, natürlicher, entspannter wird. Und sich um diesen Bereich, der in der, ich sag mal, der gerade die aktuelle Grenze aufzeigt, weitere Bereiche mit zu entspannen beginnen. So genau das haben wir hier im Yin. Und wir haben grundlegend zwei Möglichkeiten im Yin. Und die möchte ich ganz kurz mal aufzeigen, wie man nämlich damit arbeiten kann. Ich kenne es zum Beispiel von Paul Grilley, einer der Begründer der Yin-Bewegung, dass man Yin unglaublich gut machen kann mit einer klaren Ausrichtung. Also dass man im Körper schon eine klare Richtung und auch eine klare Technik, eine klare Grundform anlegt und das Ganze eventuell bolstert, sodass wir quasi über ein Wissen um unsere Anatomie den Körper in eine Position bringen, die für ihn vielleicht geeignet ist. Wenn wir das tun, dann haben wir zwei grundlegende Effekte. Wenn ich mit Bolstern arbeite, wenn ich mit einer Ausrichtung rangehe, die ich rechts und links gleich mache, dann merke ich unglaublich stark die Unterschiede zwischen den beiden Körperhälften, die ja bei uns Menschen logischerweise immer bestehen. Und wenn ich dann so clever bin, die vermeintlich festere, kürzere, starrere Seite vielleicht ein bisschen länger zu bearbeiten oder wenn ich darum weiß, der einfach ein bisschen mehr Zeit zu geben oder sogar die kürzere und festere Seite sozusagen als Blueprint für die weichere zu nehmen, indem ich zum Beispiel die weichere auf das Level, auf das Niveau anhebe, wie die kürzere es zulässt, dann merke ich in der Ausführung der Position zwar, dass ich nur eine Seite dann spüre, in dem Moment nämlich die kürzere, aber arbeite mit der Zeit daran, beide Seiten anzugleichen, also Dysbalancen eigentlich auszugleichen. In dem Moment, wo wir Bolster benutzen, kommt der sogenannte Kompensationseffekt zum Tragen. Wenn ich also den Körper irgendwo auflege, dann gibt es für die Muskulatur keine Notwendigkeit mehr, die Struktur, die hängt, wenn ich sie nämlich nicht auflege, zu halten. Das heißt, die Muskulatur kann unglaublich leicht loslassen. Und so schaffen wir es, auch Strukturen in die Weichheit zu entlassen, die sich schwer tun. Denkt mal an die Schulterblätter, die sind immer fest, weil die müssen halt immer arbeiten. Also geben wir denen einmal eine Möglichkeit, nicht arbeiten zu müssen. Und dann können die, Klammer auf, für ihre Verhältnisse, Klammer zu, ein gutes Stück loslassen. So gilt es für alle Muskeln, ob die im Rücken sind oder wo auch immer. Das heißt, auflegen, bolstern, ablegen, puffern, wie auch immer du das nennen möchtest, Klötze, Decken, Kissen nutzen und vielleicht auch noch Ausrichtungsprinzipien zu nutzen, hat den eben von mir beschriebenen Effekt. Der ist ein ganz wichtiger, gerade für alle Schreibtischtäter oder für alle, die zum Beispiel eine sehr einseitige Belastung auf welcher Ebene auch immer machen. Es gibt aber auch eine zweite Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, ohne all das auszukommen. Also zum Beispiel an der Vorwärtsbeuge ungebolstert einfach nur sinken zu lassen, der Schwerkraft folgend. Dann passiert ein bisschen was anderes. Dann sorgt nämlich die Schwerkraft dafür, durch das Gewicht, zum Beispiel in der Vorwärtsbeuge sitzend, des Oberkörpers, dass der Oberkörper in dem Moment, wo die Strukturen nachlassen, immer weiter sinkt und dass die Strukturen, die in diese Bewegung involviert und eingebunden sind, immer deutlicher in den Raum kommen. Das heißt, dass wir einen deutlichen Längenzuwachs in Muskel- und Bindegewebsstrecke haben. Heißt also, wann immer wir wirklich nach Raum suchen, dekomprimieren wollen, je nach Lage, mehr Platz ins Gewebe bringen wollen, sind wir unter Umständen mit einer ungebolsterten Vorwärtsbeuge oder einer ungebolsterten Position besser oder zumindest ganz anders beraten. Ich möchte jetzt nicht sagen, das eine wäre besser als das andere, die wirken unterschiedlich. Wenn ich jetzt aber ungebolstert in der Vorwärtsbeuge gehe, dann haben viele Leute das Empfinden, dass während des Vorgangs von Sinken, weil das Gewebe nachgibt, sich a, die Dinge, die wir fühlen, permanent verändern, klar, weil sich die Lage verändert, und B, es durchaus mal zu unangenehmen Zuständen wie Schmerz oder Ziehen oder Zwicken kommt. Und es ist sogar noch gelinde ausgedrückt. Wenn wir es schaffen, uns da hinein zu entspannen, Der Schmerz entsteht ganz häufig, weil Bindegewebe, das 90% unserer Schmerzrezeptoren enthält, in einen Raum gebracht wird, wo diese Rezeptoren plötzlich wieder bewegt werden. In einen Raum gebracht wird, wo sich Bindegewebsschichten plötzlich wieder beginnen, gegeneinander zu verschieben, was wiederum deren Diffusionsspeisung und damit deren Beweglichkeit, Schrägstrich, insgesamt dann auch die Schmerzempfindlichkeit vorantreibt und die Schmerzempfindlichkeit reduziert. Also dann ist es durchaus normal, dass es mal zieht, zwickt oder zwackt. Aber diese Gewebelängenveränderung sorgt wiederum dafür, dass wir unglaublich achtsam aus den Positionen wieder rauskommen müssen. Hast du vielleicht schon mal gemerkt, du gehst aus einer Position raus, die du vielleicht mal 3, 4, 5 Minuten ungebolstert gehalten hast. Und wenn du zu schnell rausgehst, dann zieht sich das System plötzlich komplett zu. Weil nämlich die ganzen, die Länge im Gewebe messenden Rezeptoren, ich sag's mal plump, verunsichert sind. Ne? Die sind komplett verstellt sozusagen. Und jetzt reagiert der Körper im Nachhinein plötzlich, wenn diese Rezeptoren wieder anspringen und wieder so ein bisschen Grundspannung ins System kommt, dadurch, indem sie im Nachhinein ganz gerne mal eine Schutzreflexspannung auf das Gewebe bringen. Das muss man aber wissen, um nämlich so langsam und so in der Bewegungsmechanik bleibend, zum Beispiel rund aus der Vorwärtsbeuge, abzurollen, sich wieder auf Null zu legen in Shavasana, damit der Körper wieder lernen kann, wo ist denn eigentlich mein Lot? Damit diese, ich möchte mal sagen, Nacharbeiteffekte sich langsam nivellieren können. Und es kann gut sein, wenn man mal 5 Minuten in der Vorwärtsbeuge war, dass man mal 2, 3 Minuten braucht des Liegens, bis das dann komplett wieder sozusagen reduziert und auf Null gesetzt ist. Bewegt man sich also zu schnell, nimmt man so eine intuitiv oder vielleicht ist es gar nicht so intuitiv, so eine anerzogene Gegenbewegung, dann geht es ganz gerne mal in die Hose sozusagen, indem sich dann die Spannung so radikal in der Muskulatur erhöht, dass man aus dem erst gewonnenen Raum der Vorwärtsbeuge plötzlich einen kompletten muskulären Hartspann entwickelt. Das passiert aber nur, wenn man das nicht weiß und deswegen auch nicht beherzigt und vielleicht aus der Angst heraus, weil jetzt irgendwas Unbekanntes plötzlich in so eine Abwehrspannung geht. So, beide Systeme haben aber einen ganz besonderen Aspekt. Und zwar triggern beide den Parasympathikus. Und wenn wir eine Zeit lang in so einer Yin-Haltung sind, dann merken wir, wie der Puls langsamer wird, der Atem weicher, bauchiger. Wir könnten messen, dass der Blutdruck sinkt, dass die Neuausschüttung von Stresshormonen sinkt. Wir merken es daran, dass uns kalt wird oder wir auskühlen, deshalb ist eine Decke immer ganz gut. Und wir merken auch, dass plötzlich im Kopf weniger los ist. Und das ist eigentlich das ganz Entscheidende, weil der Kopf, um den es ja vor allem mitgeht, der ja letzten Endes neuen Stress auch wieder hervorruft, der ist plötzlich erstmals ruhig. Und ganz oft ist es so, dass man sogar in der Position noch denkt, dann geht man raus. Und während des Liegens kommt plötzlich diese tiefe Ruhe und dieses Gefühl, regelrecht in den Boden hineinzuschmelzen und zu sinken. Was damit aber noch einhergeht, und das ist ein sehr meditatives Thema, ist, dass A, unsere Körperachtsamkeit erhöht wird. Dadurch, dass wir ja nichts tun, dass wir uns nicht bewegen, ist die Wirkung umso größer, je deutlicher wir mit unserer Aufmerksamkeit und gefühlt unserem Atem in diejenigen Regionen vordringen, diese ganz bewusst erfühlen, regelrecht neugierig durchdringen, die da gerade spürbar sind. Und das erhöht unglaublich die Körperaufmerksamkeit und die Körperachtsamkeit, ähnlich wie in der Vipassana-Meditation. Wir sind also wirklich in der Lage, Regionen unseres Körpers zu spüren und sogar anzusteuern und sogar zu lösen, die, ich möchte es mal, ist nicht despektierlich gemeint, aber die jemand, der das nicht macht, auf keinen Fall ansteuern kann. Ein kleines Beispiel am Rande, ich habe einen hervorragenden Osteopathen und mit dem bin ich, bei dem bin ich immer wieder so, im Schnitt einmal die Woche, jetzt noch um Weihnachten rum war nichts, alle 2 Wochen bin ich in Behandlung, das ist so mein persönlicher Luxus. Eine weitere Yoga-Lehrerin von mir, ja, die bei mir im Studio arbeitet, die Manu, die ist auch bei ihm. Und er sagt wirklich, wir sind die einzigen beiden Menschen, die er kennt, weil wir die einzigen beiden sind, die so lange Yoga betreiben, die wirklich auf Kommando jedweden Punkt ihres Körpers loslassen können. Und er ist wirklich verblüfft, weil er sagt, das ist für ihn so anstrengend, weil er nicht um Gewebe herumarbeiten kann, wie bei anderen Leuten, sondern er muss wirklich so punkt- und treffgenau an die verspannte Stelle, weil jede weitere Stelle um die Hauptstelle herum, die er mit den Fingern bereits berührt, lassen wir dann los. Und das zeigt aber, dass wir wirklich die Körperachtsamkeit und auch die Fähigkeit, den Körper zu beeinflussen, ungemein verändern können mit der Zeit. So, das ist das eine, dass die Körperachtsamkeit und die Fähigkeit, den Körper zu fühlen und zu steuern, steigt. Was aber damit noch steigt, und das ist, finde ich, das Interessanteste, ist A, erstmal die Fähigkeit, es zu lernen und sich darin zu üben, es mit Dingen auszuhalten. Und wir kennen diesen wunderbaren Begriff von Embodiment, also von Verkörperlichung. Und wir wissen, dass wirklich Emotionen zum Beispiel im Körper gespeichert sind. Na? Alle unsere Emotionen, die wir nicht ausinteragieren konnten, die bleiben in uns drin. Und für uns ist nie das Problem die Geschichte, die zur Emotion geführt hat, sondern die Emotion, also die Körperreaktion, die in uns stattfindet. Und wenn wir an gewisse Teile unseres Körpers kommen, in denen wir mal mit Spannung reagiert haben in einer speziellen Situation und konnten die emotional nicht auflösen, dann merken wir, dass wenn wir an diesen Bereich kommen, eine subtile Spannung wahrnehmen und diese dann wirklich lösen können, dass plötzlich diese Emotion da ist und sich auflöst. Dass die Geschichte, die mit der Emotion verbunden ist, präsent ist. Und mit der Zeit aber unser gefühltes Problem, nämlich die emotionale Reaktion, kleiner wird und irgendwann ganz ausbleibt. Wir haben also einmal die Akzeptanz, es mit diesen Dingen überhaupt auszuhalten. Daran üben wir uns, Reiz und Reaktionsraum zu vergrößern. Und wir können wirklich schichtweise unseren Körper, unser System von so mancher Altlast befreien. Man kann das schlecht zielgerichtet, also ich kann nicht sagen, ich möchte das und das, weil dann müsste ich erst mal gucken, wo sitzt denn das, aber die Praxis macht das allein. So, und das bringt mich zu einem ganz wesentlichen Punkt, einem ganz wichtigen Punkt, A, mit dem Atem zu arbeiten. Der Atem ist der Schlüssel, Dinge annehmen zu können. Nur wenn ich weich, komplett ruhig einatme, nur dann können sich diese Spannungen so in mir entfalten, wie sie sind. Nur wenn ich dann ganz gezielt weich und lösend ausatme, kann ich auch spüren, dass die sich beginnen zu lösen. Und wenn ich dann so ruhig bin, dass am Ende der Ausatmung die für die Meditation typische Pause erfolgt, dann kann ich fühlen, dass in dieser Pause, dadurch, dass jetzt überhaupt keine Bewegung mehr stattfindet, nur noch das Schlagen des Herzens, nicht immer mehr Atembewegung, dass in dieser Pause, wenn meine Aufmerksamkeit dort bleibt, dieses Gebiet, was ich gerade spüre, von ganz viel Freundlichkeit und von innerer Erlaubnis sozusagen durchflutet ist, dass sich dann auch subtilste Bereiche des Körpers lösen lassen und wir dann wirklich in der Lage sind, Dinge loszulassen, naja, von denen wir eigentlich geglaubt hätten, eine Therapiesitzung wäre nötig gewesen. Es gab führende deutsche Hirnforscher, die gesagt haben, oder einer, ja, Dr. Roth, der gesagt hat, dass er angesichts der aktuellen Kenntnisstände der Neurowissenschaften eigentlich gar nicht versteht, dass nicht viel mehr Körpertherapie gemacht wird, weil man weiß, über den Körper all diese Dinge häufig viel besser treffen zu können. Und genau das passiert letzten Endes hier. So, das heißt also, dass uns diese Kombination aus Langsamkeit, Ruhe, weichem, ruhigem Atem, Erlaubnis und diese Akzeptanz, die sich mit der Zeit aufbaut, wirklich in der Lage sind, Bereiche unseres Seins zu erspüren, wahrzunehmen, es mit ihnen lernen auszuhalten und sie sogar teilweise aufzulösen, wie mit eigentlich keiner mir sonst bekannten Technik. In der Meditation selbst geht's, aber da dauert es doch manchmal ein Stück länger. Das ist so, ich nenne Yin manchmal Turbo Vipassana. So, was es dafür braucht, ist, ich möchte mal sagen, die subtile Aufmerksamkeit an dem Punkt auch zu stoppen, an dem wir den ersten Widerstand spüren. Und wenn ich mit einer Ausrichtungsidee, mit einer Blaupause für eine Position ans Werk gehe und sage, so muss die Position sein, dann ist die Gefahr doch sehr groß, den Punkt, der für mich vielleicht jetzt spezifisch und individuell wäre, den es zu treffen gelte, den einfach zu überspielen, dadurch, dass meine Grundausrichtung so stark in meinem Nervengewebe schon arbeitet, dass ich dann doch mich irgendwo hinschiebe, wenn auch ganz subtil und hinarbeite, wo ich hin will, wo mein Konzept der Position hin will, was aber dazu führt, dass das, was ich hätte spüren können, was vielleicht an einem anderen Punkt schon vorher gekommen wird, wäre, dass ich das gar nicht spüren kann und überwuppe. Und deshalb bin ich persönlich ein großer Freund, diese beiden Systeme, ausgerichtetes Yin-Yoga mit nicht ausgerichtetem Yin-Yoga, gebolsterte Yin-Position mit ungebolsterten, immer und immer wieder zu kombinieren. Und die wichtigste Stellschraube für mich ist immer die Frage, wo fühle ich mich und was fühle ich da? Und wenn ich merke, boah, da kommt plötzlich so ein inneres Thema hoch, da ist irgendwie was los, dann habe ich, ich möchte es mal so ausdrücken, eine interessante Stelle gefunden in mir. Und mit der lohnt es sich meistens auch, wirklich mal intensiver zu arbeiten und die zu beleuchten. Ja, man kann vielleicht an der Stelle sagen, sozusagen abschließend, dass wir alle wissen, dass wir in dem Moment, wo wir unser Problem verstehen, deswegen ja noch lange nicht besser mit dem Problem umgehen können. Also das Verstehen, das rationale Verstehen, das bringt leider selten einen Wandel. Das ist vielleicht ein Schritt zur Besserung, wie man so im deutschen Sprachgut und Sprachgebrauch kennt. Aber die eigentliche Veränderung kommt schlicht durch die Tatsache, die Dinge aufzuspüren, es mit ihnen auszuhalten, ohne aus den Dingen, denen wir begehen, inneres Drama zu machen. Und da sind wir eigentlich genau in der Schnittstelle aus Asana und Meditation, ja, aus der Asana-Praxis und dem, worum es im Yoga ja unten drunter letzten Endes geht. Radikale Akzeptanz, radikale Offenheit, ja, dem, was der Zen so gerne Beginnergeist nennt oder Anfängergeist. So, wenn es also eine Lanze für das Yin zu brechen gibt, dann die sich all diese Dinge, diese faszinierenden Dinge, die das Yin oder eine yingige Praxis imstande ist, in uns auszulösen, vor Augen zu führen. Allerdings immer wohlwissend, dass bei unserem aktuellen Bewegungsmangel respektive unserer Einseitigkeit von Bewegung, wenn wir den ganzen Tag mehr oder minder sitzen oder stehen, auch eine für den Körper auf unsere Alltagshaltung abgestimmte yangige Praxis natürlich das entsprechende Pendant bildet. Also wenn wir nur Yin machen und uns ansonsten immer nur von Bürostuhl zu Bürostuhl bewegen, dann fehlt da was. Und es gibt auch Bereiche unseres Körpers, es gibt vor allem Arten der Bewegung, die wir im Yin überhaupt nicht erreichen können. Und deshalb brauchen wir natürlich die Kombination aus Yang und Yin. Und ich glaube, da gibt es einen Namen dafür, das heißt nämlich irgendwie, glaube ich, Hatha-Yoga. Ja? Also im Hatha-Yoga, im Yang-Yin-Yoga sozusagen, ist all das angelegt. Und ich glaube, dass sich in den kommenden Jahren beides noch stärker einander annähern wird. Wir haben hier zum Beispiel bei uns im Studio eine Yang-Yin-Kombi, also eine Vinyasa-Yin-Kombi. Und die macht absolut Sinn. Ja? Wir spülen erst die Stresshormone ein bisschen raus, und dann gehen wir in die Ruhe. Wir gehen erst in die funktionale Kraft und Bewegung, in die Exzentrik und dann in die Weite. Und ich glaube, dass über die kommenden Monate, spätestens Jahre, und die Bewegungen zeigen das ja, auch Pranayama und Meditation irgendwann in eine ganz und noch ganzheitlichere Praxis mit einmünden werden. Und ich glaube, dann sind wir an dem Punkt, wo wir eigentlich alle immer hin wollten. Dann ist es wirklich der ganzheitliche Yoga, den wir immer anstreben. Der muss dann, Schlusswort, auch auf unsere Kultur ein bisschen zurechtgeschnitten sein, auf unser Weltbild, damit er wirklich auch, ich möchte mal sagen, vom Wording ja, und ja, von der bildhaften Sprache zu uns passt. Aber ich glaube, da dauert es noch ein bisschen, aber wir sind auf einem super guten Weg. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Das war informativ, war vielleicht was Neues dabei. Und wie immer bin ich über Inspiration, Anregung für andere Themen mehr als dankbar, weil ich gucke natürlich auch immer aus meiner eigenen Brille und Sichtweise heraus und freue mich auf den nächsten Podcast. Danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Bis sehr gerne. Ganz bald wieder.